der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 716. Heute mit der Preview zu WWE Wrestlepalooza. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, ein wrestlingreiches Wochenende steht uns einmal mehr bevor. Wir haben auf der einen Seite AEW All Out, auf der anderen Seite haben wir WWE Wrestlepalooza. Zu beiden Events werden wir euch hier natürlich auch Review-Podcasts präsentieren. Wahrscheinlich sind Markus und David ein bisschen früher dran, weil All Out ja zu einer angenehmeren Fernsehzeit kommt, nämlich natürlich Samstagabend um 21 Uhr, Wrestlepalooza dann später in der Nacht. Deswegen werden wir das ein bisschen aufteilen. Kai und ich machen Wrestlepalooza und David und Markus knöpfen sich All Out 4, so haben wir Team AEW und Team WWE wieder vereint. Lieber Kai, wie geht's dir vor Wrestlepalooza? Die Card ist ja gespickt mit großen Namen, dem großen Comeback von AJ Lee, plus auch natürlich John Cena gegen Brock Lesnar. Also da hat man ordentlich aufgefahren, zumindest auf dem Papier.
Ja, auf jeden Fall. Und das Komische ist, wenn du dir so die Stipulations anguckst, fühlt sich das Ding ja schon klein an. Ne? Sag mal, du hast irgendwie nur zwei Titelmatches auf der Card und sonst irgendwie Singles-Match, Mixed-Tag-Match, Women's World Championship natürlich vakantiert nach der Sache, also nach der Schwangerschaft von Naomi. So titelmäßig fühlt sich's klein an, finde ich. Aber gerade auch wenn du diese Matches ohne Titel anschaust, gerade natürlich namentlich CM Punk und AJ Lee gegen Rollins und Becky Lynch, Comeback von AJ Lee hat eingeschlagen wie eine Bombe, muss man ganz klar so sagen. Das hat Aufmerksamkeit gezogen bis zum geht nicht mehr. Die Clips, die Reaktion in den Hallen und sowas, alles. Da sind die Leute heiß drauf. Und du merkst es ja auch, jetzt wenn du in die Weeklies guckst, auch John Cena gegen Brock Lesnar, da haben die Leute Bock drauf. Ne, jetzt das Segment mit der gerissenen Buchse und mit R-Truth, mit Ron Cena, fanden die Leute witzig. Und man könnte schon so sagen, dass die Titelmatches schon fast irgendwie in den Hintergrund rücken. Klar, Cody jetzt mit seinem Comeback nach dem Film von Street Fighter, aber geht's dir da auch so, dass die Titelmatches schon fast die egaleren Matches auf der Card sind?
Ja, tatsächlich. Ne? Man blickt natürlich auf die beiden großen Comebacks, die hier auf der Card sind und alles andere ist so ein bisschen auch dabei sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich mal diese Show im Vergleich zu anderen PLEs in den vergangenen Monaten anschaut, hat man hier schon den Eindruck, dass man eigentlich nur die Main-Event-Fäden hiermit aufgenommen hat und das unterstreicht natürlich nochmal den Stellenwert von Wrestlepalooza. Es wird ja der erste PLE sein, der dann eben auch via ESPN ausgestrahlt wird. Das wird eine riesige Nummer werden. Ich bin auch gespannt auf die Präsentation, ehrlich gesagt, weil man da natürlich auch gesagt hat, wir wollen nochmal eine Schippe drauflegen. Es soll mehr in Richtung Live-Sports-Übertragung wirklich gehen und da einen größeren Anspruch haben. Also ich erwarte mehr Feuerwerk, mehr LEDs, mehr Bildschirme, mehr
Ballbesitzstatistik, Fehlpassquote, ja, so mal irgendwie.
Genau.
Das brauche ich. Aber ich guck mal. AJ Lee, Brock Lesnar ist natürlich groß, ne? Aber ich finde für dieses ESPN und blau und wird's höher, schneller, weiter, die zweite WrestleMania. Ich find's so krass, liest sich die Karten nicht. Oder sehe ich da irgendwas falsch?
Ich finde die schon ziemlich krass. Also das wären eigentlich, da sind einige Matches dabei. Wenn wir eine WrestleMania hätten, wird man die über zwei Tage verteilen. Glaube ich. Also was ich halt auffällig finde, ist, dass du eigentlich keine richtigen Mid-Card-Fäden hast. Also was ich am mitkardigsten hier quasi eigentlich noch liest, was auch noch mit dabei ist, sind die Usos gegen The Vision, aber ansonsten ist das schon, wie ich finde, eine sehr große Card, wo man die aktuell führenden Programme aus Raw und SmackDown wirklich zusammengefasst hat. Also so lese ich das. Und ja, wir werden jetzt gleich erstmal die Matches durchgehen. Wir werden dann natürlich dann noch im Einzelnen drüber sprechen. An der Stelle natürlich nochmal der Hinweis. Wir haben auch zu AEW All Out eine Preview gemacht. Die könnt ihr bei Patreon, bei Steady und bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften hören. Da haben sich David und ich hingesetzt. Wir haben diese Woche auch nochmal das Magazin natürlich am Start. Und generell ist ja diese Woche wirklich vollgepackt mit Podcasts. Wir hatten auch am Montag nochmal den erst gehypt, dann gefloppt Podcast, den wir quasi aufgrund der WrestleMania-Ankündigung ein bisschen nach hinten geschoben haben. Also so viele Podcasts, gerade auch jetzt im Free-Bereich wie aktuell. Ich wage mal zu behaupten, wird es in näherer Zukunft nicht geben, weil einfach derzeit sich die Ereignisse wieder überschlagen und auch mit diesem Doppel-Pay-Per-View-PLE-Wochenende, was da vor uns liegt, das ist schon was Besonderes. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich finde es auch fast schon ein bisschen zu viel, auch wenn ich mich natürlich auf beide Shows freue, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt so zuträglich ist, dass man Wrestlepalooza und All Out quasi am selben Wochenende hat. Auch für euch, glaube ich, ist das schwierig, das alles zu verfolgen, wenn man das denn alles verfolgen möchte. Ansonsten muss man halt da eben seine eigenen Präferenzen klarstellen. So, lieber Kai, starten wir doch einfach durch. Und ich würde sagen, wir starten, also erstmal wie immer die Frage, was wird der Opener?
Auch da wieder schwer, ne? Weil wir haben mittlerweile diesen Aufbau, dass du auch sagst, wir gehen häufig auch in diesen Triple H-Zeit mit einem großen Banger rein, ne? Und ich könnte mir vorstellen, man nimmt hier entweder Cody gegen Drew mit Cody Entrance als erstes. Also ich finde CM Punk und AJ Lee gegen Rollins und Becky Lynch, ja, das wird auch passen, ne? Du schickst halt die beiden zuerst raus, Halle ist am Kochen. Aber das klingt zwar doof, aber irgendwie wäre das nicht noch auch zu groß, um das in den Opener zu packen. Deswegen würde ich hier irgendwie auf Cody Rhodes gegen McIntyre tippen.
Ja. Das ist tatsächlich hier relativ schwer, eben aufgrund der Masse an großen Matches. Aber wir hatten es schon häufiger mal gehabt, dass wir tatsächlich auch mit dem Championship-Match eingestiegen sind. Könnte ich mir auch vorstellen. Also die beiden Dinger sind auch für mich die beiden Kandidaten, die wir haben, wären zum Beispiel Io Sky gegen Stephanie Vaquer und die Usos gegen The Vision. Das sind für mich so die Trainer-Matches, weißt du? Ja. Die sind für mich die Dinger, die kommen an Platz 2 und an Platz 4 und alles andere wird da drumherum gebaut. Deswegen ist halt eben die Frage, CM Punk, AJ Lee gegen Seth Rollins und Becky Lynch eher als der Midcard-Banger sozusagen, als da der Stimmungsaufheller oder eben Cody Rhodes gegen Drew McIntyre. Aber ich würde jetzt vom Bauchgefühl auch mal sagen, wir nehmen Cody Rhodes gegen Drew McIntyre als Opening Match. Ja, und Kai, du hast es gesagt, ne, Cody Rhodes ja längere Zeit jetzt erstmal nicht zugegen. Storyline-mäßig natürlich aufgrund der Attacken von Drew McIntyre auf ihn. Da erinnern wir uns noch an die Claymore durch das Kommentatorenpult quasi und dann erstmal draußen gewesen. Im echten Leben hat Cody Rhodes natürlich vor der Kamera gestanden als Guile bei der Street Fighter-Verfilmung. Jetzt zuletzt Drew McIntyre gegen Randy Orton als Übergangsgeschichte und dann eben auch das Comeback von Cody Rhodes und dann eben auch die Attacke, die Revanche, aber die Revanche soll es natürlich jetzt bei Wrestlepalooza geben. Eigentlich auch keine Fehde, die ja relativ kurz aufgebaut ist, wenn man ehrlich ist. Das sind eigentlich nur zwei Weeklies, die wir hier gehabt haben. Plus ein bisschen Gedönse mittendrin. Da kann man mehr machen, finde ich. Also es ist eigentlich von den Namen her eine riesige Ansetzung in meinen Augen. Aber so richtig fühlen tue ich die ganze Geschichte noch nicht.
Ja, es könnte vielleicht daran liegen, ich bin mir nicht ganz sicher, dass einfach einer der Beteiligten einen Monat nicht da war und man das Match schon aufgebaut hat. Weil es ist ja wirklich Anfang August, wird es halt rausgenommen, ne, weil Hollywood is calling. Und dann vermöbst du halt einen Randy Orton so ein bisschen, möchtest dann nach dem Match noch attackieren und dann kommt halt Cody und macht den Save und jetzt haben wir das Match. Also auch da wieder so, ja, rein faktisch hat es einen Aufbau, aber es hat halt keinen Aufbau, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Weil man muss sagen, so, ja, ich habe dich mal umgetreten und jetzt bist du wieder da und hast jetzt den Randy gerettet, von mir aus, aber hiermit auch da wieder Wrestlepalooza, höher, schneller, weiter. Gerade mit den beiden Namen und auch gerade mit der Performance eines Drew McIntyres in den letzten Jahren hättest du halt hier viel, viel mehr machen können. Könnte mir aber auch vorstellen, dass das erst der Anfang dieser Fehde ist. Von daher sage ich, ja gut, hast halt keinen Aufbau, der kommt jetzt fürs nächste Match dann eben, weil Cody dann auch wieder am Start ist. Deswegen, ich erwarte mir hier ein gutes Match, auch ein spaßiges mit coolen Aktionen, aber natürlich wird Cody Rhodes hier verteidigen und dann sagt Drew McIntyre, das ist alles unfair und ich möchte noch ein Match haben und attackiert ihn dann irgendwie nochmal.
Ja, vielleicht sogar schon nach diesem Match. Also ich denke auch, dass das genau die Richtung geht, die du gerade angesprochen hast. Das wird der Anfang von einer Fehde sein. Ich gehe auch davon aus, dass wir Cody als Champion in Richtung WrestleMania gehen sehen werden. Also der wird hier seinen Titel nicht verlieren, sondern Drew McIntyre ist mal wieder hier der Übergangsgegner.
Ja.
Auch da wird es richtig gesagt, er hat natürlich eigentlich mehr verdient, ne? Weil der ist einer der absolut etabliertesten Heels, die wir hier bei WWE haben. Die Fehde mit der heißen Nadel gestrickt. Auch hier über dem Match steht zwar Match, Titelmatch, WWE Undisputed Championship. Nichtsdestotrotz fühlt es sich für mich eher dann wieder als ein ausgeweitetes Segment an. Und ich rechne damit, dass Cody hier sehr stark einstecken muss. Und ich kann mir vorstellen, dass man das sogar durch einen Einroller oder irgendwie sowas erklärt. Also quasi, ich weiß nicht, Drew McIntyre will die Claymore zeigen, Cody weicht aus, rollt ihn danach irgendwie mit einem Crucifix-Pin oder irgendwelchem anderen Quatsch ein und dann kann Drew McIntyre sagen, ah, du hast ja nur Glück gehabt und überhaupt und dann attackiert ihr ihn vielleicht noch danach und dadurch kannst du dann eben die Geschichte auch ein bisschen persönlicher erzählen und wie du ja im Prinzip auch schon das ganz richtig gesagt hast. Also ich glaube, vom In-Ring-Geschehen müssen wir uns hier keine Sorgen machen. Ich rechne mit, wie lange würdest du das Match hier ansetzen? Viertelstunde mindestens?
Ja, ich habe auch gerade überlegt, ich tendiere aber da so, weiß ich nicht, 18, wenn nicht sogar knapp über 20 Minuten. Also gerade auch, weil du nur 5 Matches auf der Card hast, ne?
Interessanter Punkt. 5 Matches auf der Card. Natürlich werden wir viel Bohai bekommen. Also wir werden auf jeden Fall lange Entrances kriegen. Also auch bei einem Cody zum Beispiel, John Cena. Gut, Brock Lesnar lässt sich nicht ganz so viel Zeit, aber allein bei Punk und AJ Lee, wenn die jetzt alle mit ihrer separaten Entrance rauskommen, sind wir allein schon mal 10 Minuten los. Wie lang wird die Show hier werden? Also wir hatten zuletzt auch mal so Shows, die gingen an die 3,5, fast 4 Stunden. Was denkst du?
Ich gebe dann ähnlich, also 3 Richtung 3,5. Je nachdem, wie viel man noch drum herum macht. Also gerade auch mit diesem ESPN-Deal kann ich mir vorstellen, dass man nochmal hier und da ein Segment einstreut, irgendwelche Interviews, zeigt, was da für coole Leute links und rechts nochmal sitzen. Also ich glaube, wir werden halt noch viel drum herum bekommen.
Ja.
Und wir hatten jetzt ja auch, wenn du so in Richtung hier Frankreich und sowas schaust, hatten wir auch teilweise jetzt längere Matches, ne, wo dann auch wirklich Matches auch mal gut und gerne 20 Minuten ging oder auch Matches, wo du sagst, sonst wären es eher so 12 Minuten Dinger, den haben sie dann auf einmal 18 Minuten gegeben oder sowas.
Ja, aber ich bin gespannt, aber ich rechne tatsächlich eher so mit 3,5 aufwärts, weil ich glaube, man wird auch viel aufblasen und ich glaube, man wird da auch wirklich noch ein bisschen, vielleicht, wie du schon gesagt hast, ein Interview, ein Segment, wie auch immer, da noch mit einbauen. Ich rechne hier aber auf jeden Fall mit einer klaren Titelverteidigung von Cody Rhodes. Und damit machen wir dann weiter, nämlich mit einem von den angesprochenen Puffer-Matches, wie ich schon gerade so schön genannt habe. Machen wir noch weiter mit Io Sky gegen Stephanie Vaquer. Auch das wieder ein Match. Ja, Aufbau, ne? Eigentlich natürlich hätten wir hier das Match zwischen Stephanie Vaquer und Naomi gehabt. Naomi ist jetzt schwanger, muss sie im Titel niederlegen. Gratulation zur Schwangerschaft. Schade um die Championship, weil Naomi hat sich da ja wirklich gut gemacht als Heel-Titelträgerin. Tja, und jetzt musste dann nach einer ewig langen Bedenkzeit von Adam Pearce musste eine Lösung her und dann bekommen wir eben Io Sky gegen Stephanie Vaquer auf dem Papier, wie ich finde, ein technisch tolles Match. Alles, was mir hier fehlt, ist so ein bisschen die Fehde, Kai. Man hat es jetzt noch in den letzten Wochen so ein bisschen versucht, so ranzustricken, ein bisschen persönliche Geschichte, da sind die Kabuki Warriors noch mit drin, es ist so ein bisschen Respekt mit dabei, weil wir natürlich 2 Babyfaces hier haben. Aber auch das wird ein tolles Match, weil es sind 2 der talentiertesten Frauen, die WWE im Roster hat, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, aber auch hier fehlt mir so ein bisschen die emotionale Grundlage, abseits davon, ach ja, übrigens, wir haben eine vakantierte Championship.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also Io Sky hat sich ja schon auch gemacht, muss man ganz klar sagen, und hat sich auch beim Standing mit der Crowd sehr gemacht. Ne? Also es ist ja wirklich auch so gerade auch auf der Road to WrestleMania, jetzt auch nach Mania, gut overgekommen. Stephanie Vaquer, mir fehlt da immer noch der Charakter, bin ich weiterhin dabei. Die wird trotzdem deutlich mehr gefeiert und gehypt halt auch als eine Julia zum Beispiel, weil sie auch einfach dann 2-3 Aktionen hat, die super over sind. Gerade hier die Bukati-Aktion, wie wir auch jetzt wieder bei NXT gesehen haben. Ich frage mich, ob das reicht, um den Titel zu gewinnen. Das ist das, womit ich mich schwer tue, weil wir haben gesehen, Io Sky war schon mal Champion, war auch guter Champion, gutes Match auch bei Mania gehabt. Die Frage ist Stephanie Vaquer schon bereit für den großen Titel? Bei Frauen wälzt man ja häufiger, dass sie einfach mal sagen, hier, nimm mal und wir gucken mal. Da wird häufiger auch mal experimentiert. Aber ich persönlich sehe es noch nicht, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man dieses Experiment wagt.
Ich glaube nicht. Ich glaube, man geht hier auf Nummer sicher, sozusagen, mit einer Io Sky. Wir haben ja noch die Geschichte gehabt mit den Kabuki Warriors, wo wir bei Raw ja noch dieses Match zwischen Stephanie Vaquer, Kairi Sane gehabt haben und Asuka, die scheinbar eine Stephanie Vaquer attackieren will, eine Io Sky, die dann schlichtend dazwischen geht und dann gibt's den Handshake zwischen den beiden. Spielen die Kabuki Warriors hier vielleicht im Endeffekt noch eine Rolle oder kommt das erst später? Also speziell Asuka möchte ich da gerade ganz kurz ansprechen, weil die ja die etwas aggressivere von den beiden ist.
wäre eine Möglichkeit, hier auch eine Stephanie Vaquer so ein bisschen zu schützen, dass es den Eingriff gibt, ohne dass Io Sky eigentlich einen Eingriff haben möchte. Und das, also vielleicht auch so eine Richtung von Ablenkung, und dann verliert sie halt nicht clean, sondern verliert aber so ein bisschen unglücklich, so wie man heutzutage recht viel auch bookt, muss man ja sagen. Also ist ja auch so ein bisschen deine Idee bei Drew McIntyre gegen Cody, um sie auch hier zu schützen. Ich selbst tue mich auch weiterhin schwer mit diesem Kabuki Warriors Ding, weil wie oft machen wir es, wenn irgendeine Japanerin Champion ist, zu sagen, schmeiß die anderen auch noch rein. Also das ist halt immer das Problem dabei. Io Sky gegen eine Kairi Sane, aber beziehungsweise natürlich auch Io Sky gegen eine Asuka, wären das gute Matches? Ja, auf jeden Fall. Wären das Fäden, in denen wir irgendwie invested wären? Ich glaube nicht, weil auch da wieder vielleicht ein bisschen dieses Sprachenproblem, was auch eine Stephanie Vaquer hat natürlich. Aufgrund der Historie kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass die Kabuki Warriors oder gerade auch eine Asuka da reingehen und dass auch das nächste Programm Io Sky und Asuka wäre. Nur wir hatten es halt schon auch häufiger in irgendeiner Konstellation und es war auch nie sonderlich geil, oder?
Ich bin auch gespannt. Von den Matches. Also, Asuka hat ja hier sinngemäß gesagt, dass sie dafür sorgen will, dass Io Sky Champion wird. Io Sky sagt natürlich, nee, ich möchte das alleine schaffen. Ich schaffe das auch alleine. Es riecht natürlich trotzdem nach einem Eingriff. Und gerade wenn du natürlich eine Asuka hast, die hier mit dem Green Mist sozusagen die ideale Vorlage für einen verunglückten oder auch erfolgreichen Eingriff mitbringt, kann ich mir das schon vorstellen, dass wir hier einen Eingriff bekommen werden und dass das eventuell in Richtung Three-Way laufen könnte, was ich auch interessant fände mit Asuka, Io Sky und Stephanie Vaquer. Oder dann eben Io Sky den Titel gewinnt und dann vielleicht doch erstmal mit Asuka in den Weeklies sich beschäftigt und dann eben Richtung nächsten großen Ereignis, was ja dann Crown Jewel in Perth ist im Oktober, dann da nochmal antritt. Aber ich glaube, dass wir hier auf jeden Fall eine Story-Verstrickung bekommen werden, dass das kein cleanes One-on-One ist. Und ich gehe auch mit dem mit, was du bei Stephanie Vaquer gesagt hast, die ist noch nicht so weit. Also auch da Experimente und so hin oder her. Die ist eine talentierte Frau, die ist aber von ihrem Standing noch nicht so weit, sondern die braucht jetzt ähnlich, wie wir es bei einer Lyra Valkyria gesehen haben, die braucht jetzt eine Fehde, die braucht eine Fädengegnerin. Und da haben wir offensichtlich auch eine Io Sky hierfür auserkoren und auch eine Asuka. Bei einer Lyra Valkyria waren es Becky Lynch und jetzt eben dann Bayley, wenn man die letzte Raw-Ausgabe gesehen hat. Deswegen, ich glaube, man geht hier mit Io Sky, mit Eingriff, mit Io Sky, die sagt, nee, ich will das nicht. Und dann vielleicht kriegen wir hinterher doch eine Io Sky, die vielleicht sogar zum Heel turnt, was ich aber aktuell nicht sehe, weil ich finde, dass sie eigentlich als Babyface zu over ist. Also sie funktioniert zu gut als Babyface, also dass man die jetzt zum Heel turnen müsste. Aber zum Beispiel eine Stephanie Vaquer kann ich mir jetzt auch nicht als Heel aktuell vorstellen.
Nee.
Von daher warten wir mal ab. Aber ich glaube, dass wir so eine Dreierkonstellation hier mitbekommen oder auch 2-2. Man könnte auch mal vorübergehend sagen, je nachdem, wie lange man diese Story stricken möchte. Und was vorübergehend, Io Sky, Stephanie Vaquer gegen die Kabuki Warriors. Hast hier eine Reihe von Möglichkeiten.
Steht und fällt natürlich mit der Umsetzung. Ne? Wenn du dann wieder sagst, okay, eine Seite Io Sky und Stephanie Vaquer, andere Seite Kairi Sane und Asuka, jetzt kämpft Io gegen Asuka und jetzt kämpft Stephanie Vaquer. Also das ist halt das Problem. Ne? Weil was emotionalisiert uns, sind halt meist Promos und irgendwelche Segmente. Und solltest du das hier nicht hinbekommen, dann kann das Wrestling noch so gut sein, wie es so häufig ist. Dann ist es zweitrangig. Und das wird hier das die Hauptherausforderung.
Ja, und da ist natürlich wirklich gerade auch der Punkt Sprachbarriere, natürlich die Japanerin unter sich, das klappt ja so ganz gut, aber natürlich dann Stephanie Vaquer, die dann damit reingeschmissen wird, ist jetzt, um diesen Lyra Valkyria-Vergleich weiterzuziehen, da schon deutlich schwieriger, weil Lyra gegen Becky hat ja für Lyra auch auf eine gewisse Art und Weise funktioniert, weil sie da die Promos mit und gegen Becky halten konnte.
Ja.
Hier sehe ich jetzt keine langen Promoduelle aller Beteiligten in dieser Konstellation. Deswegen mal schauen, wie man das aufbröselt und wie man das dann erzählen möchte. Mein Pick ist hier auf jeden Fall Io Sky.
Ja, ich gehe auch mit. Also wie gesagt, ich kann es mir auch vorstellen. Also ich habe es noch kurz überlegt. Ne? Also weil ich bleibe weiterhin dabei, dass man auch Experimente wagen könnte natürlich. Aber ich fände auch Io Sky wäre erstmal die sichere Wahl.
Yes, yes. Und dann machen wir hier mal den Midcard-Blocker sozusagen, den Midcard-Extravaganza, wenn wir schon bei WrestlePalooza sind. CM Punk und AJ Lee treffen auf Seth Rollins und Becky Lynch in einem Mixed-Tag-Team-Match. Fehde von CM Punk und Seth Rollins geht schon Jahre zurück, muss man sagen. Es geht jetzt zurück bis hin zu dem Comeback von CM Punk damals bei der Survivor Series. Jetzt zuletzt dann eben der Cash-In natürlich und dann im weiteren Verlauf eben auch der war's ein Turn, aber auf jeden Fall der Wechsel von Becky Lynch an die Seite ihres Ehemannes Seth Rollins, das Eingreifen an der Stelle beim SummerSlam. Und jetzt war gar nicht beim SummerSlam,
das war bei
Clash in Paris.
Paris.
Ja, Paris war's. Und natürlich haben wir jetzt zuletzt gesehen, dass eine Becky Lynch auch handgreiflich gegen CM Punk geworden ist und hat er gesagt, nee, ich würde natürlich nie meine Hand gegen eine Frau erheben, aber ich habe da jemand, die wird das machen. Und dann kam AJ Lee zurück. Und Kai, da muss man sagen, das ist schon angedeutet, also die Reaktionen auf AJ Lee waren enorm. Und da bin ich auch ganz ehrlich, habe ich persönlich zwar mit großen Reaktionen gerechnet, aber dass die so ausufern würden und dass man auch damit solche Zahlen erzielt, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Also wie hast du das Comeback von der AJ Lee wahrgenommen?
Ich habe da auch noch mit Markus im Magazin drüber gesprochen. Ich glaube sogar, dass man selbst, also vielleicht auch so, also klar, AJ Lee war auch damals die in der Divenzeit so eine der Wrestlerinnen war. Ne? Also man muss jetzt auch da sagen, die war jetzt auch nicht so, es war jetzt trotzdem keine Asuka so auf dem Level, was jetzt Wrestling angeht, ne? Also es war trotzdem noch, also war eine ganz krasse Entwicklung vom Diven-Wrestling, aber noch nicht da, wo wir jetzt auch teilweise bei Talents sind, auch gerade wenn wir jetzt so manchmal nach NXT schauen, was wir da für Talents haben, ne? Oder jetzt auch im Main-Roster anders.
Ja. Sky, Stephanie Vaquer sind halt bedeutend bessere Wrestler, genau. Auch als AJ Lee.
Aber es war halt also es war halt diese große Bella-Zeit, ne? Und ja. Da haben dann natürlich eine AJ Lee und auch eine Paige damals super krass rausgestochen einfach, weil es nicht dieses Diven-Wrestling war und ich glaube auch, vielleicht selber so als Typ, als Mann, hat man auch gar nicht so auf dem Schirm, wie groß auch eine AJ Lee dann auch gerade für viele Frauen war oder junge Mädchen, weil du siehst es ja auch immer, so wie viele von denen, die jetzt bei NXT sind, haben irgendwie Bilder mit AJ Lee, weil sie halt Fan waren. Und du siehst es ja auch jetzt, wie viele Leute auch wieder eingeschalten haben, die vielleicht jetzt gar nicht mehr so viel damit am Hut hatten, aber damals AJ Lee mochten. Und ja, das habe ich auf dem Schirm gehabt. Aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es so groß ist. Weil das wirklich extrem viele Reaktionen gehabt und auch im Locker-Room viele positive Reaktionen, wo es ja auch hieß, dass Talent sogar extra an einem Tag in die Halle gekommen ist, obwohl sie gar nicht eingesetzt waren, einfach nur um dabei zu sein. Ja, wie du sagst, ich habe es erwartet, dass es groß ist, aber ich habe nicht erwartet, dass es so groß ist. Weil auch gefühlt Social Media war auch voll, so ja, wie wir alle am Freitag abgehen werden, wenn das Lied irgendwie anfängt und Leute irgendwie so getanzt haben und so. Also das war schon riesig groß. Und das hast du dann auch gemerkt anhand der Zahlen und auch der Reaktion in der Halle. Weil es war ja weiterhin eins der schlechtgehütetsten Geheimnisse. Und trotzdem hatten alle Bock und waren dann doch überrascht. Ich mache Anführungsstriche.
Ja. Nein, ich fand, es war ein cooler Moment. Auch ihre erste Promo, wie sie ja gehalten hat, mit den Therapy-Chants, das war natürlich auch so ein bisschen ganz witzig. Natürlich jetzt letzten Promos dann fußten ja dann stark darauf, wie würden denn die Paare überhaupt funktionieren? Ne, auf wen kann man sich verlassen? Wer will hier die Aufmerksamkeit an sich ziehen? Und ja, wie ist da der Plan schlussendlich auch für dieses Tag-Match? Wie gut halten die Eheleute der Familien Punk und Rollins zusammen? Dafür, dass das Match jetzt gar nicht mal so, also das Match an sich jetzt eigentlich nur über mehrere Wochen aufgebaut worden ist, reicht mir das ehrlich gesagt. Ich finde, das ist eine coole Konstellation und ich bin sehr gespannt drauf, wie dann auch dieses Match ausgeht. Ich bin kein so großer Freund von diesen strengen Mixed-Regeln, die wir ja bei WWE haben. Das ist ja auch wirklich was hier ein Thema ist. Zugleich erwarte ich aber auch, dass sowohl AJ Lee als auch Becky Lynch in irgendeiner Art und Weise gegen die Männer aktiv werden. Ich rechne nicht damit, dass wir ein Go-to-Sleep gegen Becky Lynch bekommen. Also zumindest nicht von CM Punk. Aber ich rechne damit, dass wir, weiß ich nicht, eine Sass Press von AJ Lee gegen Seth Rollins bekommen. Dürfen wir auch nicht vergessen. Also eine AJ Lee ist ja auch wirklich eine kleine Person. Ne? Also da wäre es ja auch übertrieben, wenn die jetzt plötzlich irgendwelche anderen krassen Dinge auspacken würde. Aber so eine Sass Press oder irgendwas, zumindest eine Ohrfeige.
Passt ja auch, ne, zu Seth Rollins.
Ja, aber was erwartest du dir hier vom Match an sich, lieber Kai? Weil das ist natürlich eigentlich schon eher das ist ein Drama-Match, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen ja auch sagen, wir haben jetzt ja AJ Lee lange nicht mehr wrestlen sehen. Die Frage ist allein da, wie sieht's da aus mit Ringrost und sowas alles? Das ist ja auch ein Thema.
Also in Shape ist sie, das können wir
ja
sagen. Also, ne?
In Shape ist sie auf jeden Fall, aber die Frage ist, wie wird sie catchen? Ne?
Ja.
Das wird sich halt dann nochmal zeigen. Wir hatten es damals schon angesprochen, die Chemie von einem Rollins und einer Becky Lynch zumindest in den Promos war sie jetzt schon mal besser als damals gegen Lacey Evans und Baron Corbin. Aber wie funktioniert es im Match selbst? Also ich bin da sehr gespannt, weil wir hatten auch Becky Lynch, die jetzt auch gegen eine Nikki Bella nicht sonderlich gut aussah letztens, ne?
Also, ja.
Und jetzt, also klar, es ist das Einfachste zu sagen, das war alles nur, weil Nikki Bella schlecht ist, ne? Nur wir hatten ja auch schon bei Becky Lynch gegen Lyra Valkyria im ersten Match, was glaube ich auch ein paar Sachen, die recht holprig waren.
Mhm.
Ne? Und jetzt einfach nur immer alles auf Gegner zu schieben, ist mir auch ein bisschen so einfach. Und natürlich, ein Punk ist auch nicht mehr so knackig und jung. Also ich bin hier auch sehr auf die Matchqualität gespannt, obwohl natürlich das ganze Ding hier auch ein großes, um im Olaf-Sprech zu bleiben, ein großes Segment sein wird. Wie du eben sagst, ne? AJ Lee wird mal Rollins eine ballern. Becky Lynch wird hier Punk provozieren, so nach dem Motto, komm, hau doch zu. Wie wir es auch in den Promos gehabt haben, natürlich. Ja. Damit wird man sehr, sehr viel spielen. Und ich glaube, das wird auch einen großen Teil dieses Matches einnehmen. Womit man natürlich auch gut überspielen kann, dass jetzt manche Beteiligten gar nicht mehr so häufig wresteln. Von daher, ich bin an sich, wie du auch gesagt hast, kein Fan von so klassischen Mixed Wrestling, weil es halt häufig diese Probleme mit sich führt oder häufig dieses Schema ist, ja, ich greife den Mann an, der Mann darf, will sich nicht wehren und dann rennt er zurück und dann gibt es irgendwie so eine blindsided Attack. Mal schauen. Die Frage ist natürlich, wer gewinnt hier?
Das ist halt der gute Punkt, ne? Eigentlich, also rein von der Logik her wäre jetzt eigentlich mal Team Punk, so nenne ich es einfach mal, an der Reihe, dass sie mal wieder so einen Achtungserfolg einfahren, weil hier tut's ja keinem weh, wenn man verliert, ne? Also,
nee.
Wir wissen, dass ein AJ Lee offensichtlich auch tatsächlich, also ist Vertrag hinter und ja, gab ja auch schon die Andeutung mit der IC Championship, die sich auch schon mal um die Hüften geschnallt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Becky hier den Pinfall einsteckt und dass AJ Lee sie pinnt und
ja.
Da brechen Punk und Rollins keine Zacken außer Krone, die können sich irgendwo ins Publikum kloppen oder es gibt dann irgendeine krasse Aktion durchs Kommentatorenpuls, dass die beiden draußen liegen und im Ring entweder tappt Becky aus zu dem Submission Move von AJ Lee oder
Black Widow.
Genau, Black Widow oder es gibt halt irgendwie eine andere Aktion, aber ich glaube, dass hier AJ Lee da würde ich auch, also da bin ich auch ganz pragmatisch, ich würde da auch den Pop einfach mitnehmen, weißt du, also die Leute freuen sich und die wollen AJ Lee hier sehen. Das ist nicht Nikki Bella. Die wird nicht ausgebuht.
Ja. Also auch da, ich glaube, man wird ja auch ganz viel sehen. Becky Lynch und Rollins zeigen beide ein Pedigree zusammen. Ne? CM Punk und AJ Lee, weiß ich nicht. Also Punk zeigt vielleicht den Anaconda Wise und AJ Lee zeigt währenddessen den Black Widow oder sowas. Also hier wird es auch sehr viel Paarmäßiges geben. AJ Lee zeigt vielleicht das Running Knee in der Corner mit einem Bulldog. Punk packt einen Move von AJ aus. Also nicht Styles.
Da kannst du auch mitspielen und dann wollen das Seth Rollins und Becky Lynch auch machen und bei denen geht's natürlich daneben, weil die natürlich die Heels sind und die sind ein bisschen doof. Sowas, genau. Weißt du?
Also deswegen, ich glaube, es gibt halt sehr viel Segmentansätze, ne? Und Sequenzen, die man sich vorher überlegt hat und sagt, guck mal, jetzt machen wir das zusammen, ihr macht das zusammen. Man wird hier sehr mit diesem Paar-Zeug spielen, ähnlich jetzt wie auch bei Raw, wo Punk dann auch zusammen mit AJ Lee zur Musik von AJ Lee rauskommt und sowas alles, ne, und dann auch ihr Shirt trägt und davon wird uns recht viel erwarten in diesem Match.
Ja, ich hoffe auch, dass danach so ein bisschen Informationen durchsickern, wie viel die vier hier wirklich miteinander trainiert haben, weil ich kann mir gut vorstellen, dass man sich da sehr viel Zeit nimmt, dass vielleicht auch ein AJ Lee darauf besteht, ey, wenn ich jetzt nach 10+ Jahren hier endlich wieder zurückkomme. Ich möchte auch, dass mein Match geil wird und ich möchte dann auch die entsprechende Vorbereitungszeit haben und dass alle vier Beteiligten sich hier wirklich die Zeit nehmen, das Ding möglichst authentisch und trotzdem durchgeskriptet und über die Bühne zu bringen. Und ich glaube, dass man da viel trainieren wird. Ist jetzt reine Spekulation von mir, deswegen hoffe ich, dass es im Nachgang irgendwie Informationen darüber gibt. Aber ich erwarte mir hier wirklich, ich erwarte mir Stimmung, ich erwarte mir hier Drama und Emotionen. Und
ja.
Und der ein oder andere unterhaltsame Spot dabei. Und ich hoffe, dass das Ding eben nicht in irgendeinem Clusterfuck endet, sondern dass wir da rausgehen und sagen, ach, ich habe mich richtig gut unterhalten gefühlt. Das ist da der Anspruch. Ich will hier kein, das wird kein 5-Sterne-Wrestling-Match werden, super ehrlich, aber ich will eine gute Unterhaltung hier bekommen. Und für mich gewinnt am Ende Team Punk hier. Für dich auch?
Ja. Also gerade diese Sachen mit AJ Lee pinnt Becky Lynch oder lässt Becky Lynch tappen, das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich.
Okie dokie. Und dann machen wir weiter mit dem zweiten Puffer-Match. Die Usos treffen auf The Vision, hier vertreten durch Bronson Reed und Bron Breakker. Ja, das geht ja im Prinzip schon bis über den SummerSlam hinweg hier quasi aus. Wir haben einen Roman Reigns gesehen, der hier noch in einer Konstellation mit Jey Uso gegen The Vision angetreten ist beim SummerSlam. Danach gab es ja dann den Beatdown. Der Roman, der muss auch filmen, der hat nicht so viel Zeit. Deswegen wird er dann von einem anderen Familienmitglied ersetzt. Man bringt die Usos wieder zusammen, schmeißt aber gleichzeitig natürlich noch einen LA Knight da mit rein, die sich dann hier eben mit Braun und Bronson auseinandersetzen dürfen. Auch hier frage ich dich erstmal, Kai. Bisher die Story, die wir gehabt haben, jetzt zuletzt auch eben mit einem LA Knight, der fast schon Stone Cold Steve Austin Anleihen gehabt hat hier und ja, erst mit dem Stuhlschlag angedeutet hat und dann gesagt, den Stuhl schmeiße ich weg, aber ich verpasse dem Jay, weil er mir einfach auf den Keks geht und weil er mich super kickt und weil er mich hier Titelchancen kostet. Den verpasse ich zumindest mal den BFT. Story-Aufbau hier, wie gefällt dir LA Knight da mit dabei? Spielt ein LA Knight hier eine Rolle? Sehen wir einen Roman Reigns? Was passiert hier?
Also dadurch, dass ja, also natürlich immer je nachdem, wie werden Filme abgedreht oder sowas, aber dadurch, dass Cody jetzt ja durch ist, kann es natürlich auch sein, dass ein Roman schon durch ist. Ne? Und gerade im Rahmen von ESPN-Debüt wäre es ja schon komisch, wenn unser Tribal Chief nicht auftauchen würde, weil es halt mit einer der größten Namen ist. Und ihn dann hier rauszuschicken, wird eigentlich passen. Auch da wäre das Problem, dann fällt halt ein LA Knight wieder hinten über, der hier sehr viel dabei ist.
Genau, das ist nämlich dann der interessante Punkt. Kommt ein LA Knight hier mit rein und die Fehde mit Jey Uso geht jetzt weiter, weil natürlich nach der Attacke jetzt wird Jey Uso nicht gut auf ihn zu sprechen sein. Wird ein LA Knight vielleicht sogar zum Heel-Turn auf lange Sicht und bekommt er dann vielleicht, ich spinne jetzt einfach mal rum, LA Knight greift hier ein oder vielleicht auch im Nachgang greift er noch ein. Es gibt vielleicht die Attacke gegen den Jey Uso und dann kommt vielleicht ein Roman Reigns raus und macht hier den Save und vielleicht wird dann ein LA Knight zum Bösewicht, das kann er auch, und ein Roman Reigns hilft wieder seiner Familie.
Ja, was da dann das Problem wäre, dann hast du halt auf kurz oder lang einfach nur LA Knight, der nach allen Regeln der Kunst von Roman Reigns verwuchtet wird, ne? Und dann hast du auch, ja toll, herzlichen Glückwunsch, hier ist dein Heel-Turn. Dein erster Gegner ist Roman Reigns, der super over ist und du gewinnst hier gar nichts, ne? Also das ist so ein bisschen das Problem dabei. Ja, könntest du natürlich machen, halte ich auch, also vielleicht nicht mal dieses Full-on-Heel, sondern ey, ich habe hier keinen Bock drauf, so weit ist halt, ich lass mich doch hier nicht angreifen und dann meint er da zu dritt zu kommen oder sowas, also er muss dafür nicht Heel-Heel sein und ihr doofen Fans, ihr mögt mich alle nicht, sondern
also, ne? Ich hab keine Karten geschickt.
Ja, genau, also ihr wart alle nicht, als ich krank war, da habt ihr euch alle nicht gemeldet. Also er muss ja nicht der klassische böse Heel, ist halt alle doof sein, sondern eher dieses so, ich lass mir das hier nicht gefallen von euch und dann macht halt 3-1, ist mir auch egal. Eher so eine Richtung könnte ich mir vorstellen.
Eher so der Tweener.
Genau, der Tweener, der sogenannte. Das Problem dabei ist aber trotzdem, es schreit ja alles nur nach Übergangsfehde dann. Ne? Mhm. Weil sich davon halt nichts groß anfühlt. Und natürlich, wie du eben sagst, es waren auch Sachen, die haben auch im Main Event stattgefunden, von Raw jetzt auch teilweise. Es ist aber trotzdem kein großes Match, ich mache wieder Anführungsstriche, weil auch hier mit The Vision, Bronson Reed und Bron Breakker, so, ja, die haben ihre Promo-Duelle, aber da muss jetzt auch noch was kommen. Das Doofe ist nur, dass der Kopf der Bande gerade ganz woanders beschäftigt ist mit seiner Frau und mit dem Typen, den er hasst, und seiner Frau. Also irgendwie ist ja The Vision gerade gar nicht, also was ist denn gerade die Vision von The Vision?
The Vision ist eher so Division, weißt du? Ja. Das ist halt eben gerade so ein bisschen das Problem. Also erstmal grundsätzlich, wir haben beim SummerSlam diese Paarung gehabt mit Jey Uso, Roman Reigns gegen Bronson Reed und Bron Breakker und das war ein richtig gutes Match. Das hat richtig Spaß gemacht.
Ja.
Und daran,
ich glaube auch nicht, dass das hier ein schlechtes Match wird. Das wird auch ein gutes Match eben, werden, ne?
Und daran messe ich auch dieses Match. Ich möchte, dass das Ding hier mindestens so gut wird wie das Ding, was wir beim SummerSlam gesehen haben. Und dann bin ich schon mal zufrieden. Und alles danach, weil, wie du gerade gesagt hast, ich finde auch, dass der Aufbau von The Vision und jetzt auch diese Zweiteilung der Gruppierung quasi, wie du schon gesagt hast, und die einen sind da, die anderen sind da, das stört mich halt eben auch. Ich finde, das hilft auch Braun und Bronson jetzt aktuell nicht so wirklich weiter.
Ja.
Die jetzt einfach in diesem Restprogramm sozusagen stecken bleiben. Und ein Jimmy Uso ist dann eben auch eher so das fünfte Rad am samoanischen Skoda oder sowas. Also, nein, aber das, der ist halt da nicht, der ist nicht so prominent, der ist auch nicht so groß wie Jey Uso, der ist erst recht nicht so groß wie einen Roman Reigns. Und für mich müssen eigentlich hier The Vision als Sieger daraus hervorgehen, sei es durch Eingreifen von LA Knight oder wie auch, oder durch eigene Kraft, ne? Weil die brauchen jetzt auch mal einen Sieg, damit sie auch nicht komplett blöd aussehen in ihrer Position. Weißt du, dürfen sie immer zerstören, aber dann, wenn mal ein großes Match ansteht,
verlieren sie.
Genau. Und deswegen, es wird Zeit. Beim SummerSlam haben sie auch verloren. Also auch hier, Story-Verstrickung, finde ich, kann man machen. Auch dadurch, dass die Fehde schon so ein bisschen geht, finde ich das ganz spannend. Roman Reigns im Hintergrund, LA Knight im Hintergrund. Das kann spannend werden. Das Match an sich, da erwarte ich mir ein gutes Tag-Team-Match, was wahrscheinlich gegen Ende im puren Chaos ausartet. Ich will auch wieder den Spear durch das Kommentatorenpool sehen oder durch die Ringside-Barrier oder was auch immer. Das muss hier chaotisch werden und das möchte ich dann auch eben haben. Und da habe ich dann auch Lust drauf. Und tippe hier auf The Vision. Und du?
Ich tippe auch auf The Vision. Kann mir aber sogar vorstellen, dass sie dann hier im Nachgang abgefertigt werden. Ne? Und ich sehe halt so einen Roman Reigns Eingriff für nicht unwahrscheinlich. Ne? Und gerade natürlich heutzutage Momente kreieren, große Bilder kreieren, Clips kreieren, die viral gehen. Da hast du dann Roman, der kommt raus, macht den Save. Alle drei fertigen sie ab, Superkick, Uga, Spear und am Ende stehen sie da alle drei zusammen, Roman in der Mitte natürlich, links, rechts, Jimmy und Jay und alle machen sie hier die Ones in der Luft und wir haben halt doch wieder eine Bloodline.
Bei dir fällt LA Knight komplett hinten raus?
Doch, es macht halt von den Sachen, die in den Weeklies passieren, wenig Sinn, dass er hier gar nicht auftaucht, das ist mein Problem, ne?
Ja, eben. Deswegen frage ich.
Nur mit diesem großen Vakuum Roman Reigns ist das Problem. Ich weiß gerade nicht, wo man hin. Also, auch da, vielleicht kommt da, greift da noch ein, versucht dann Jay abzufertigen und wird dann einfach noch mit abgefertigt von Roman. Ne, irgendwie sowas. Dass du dann, also es ist ja keine Zusammenarbeit, aber dann haut halt ein LA Knight auf Jay Uso ein und denken sich dann, die zwei Bronze denken sich, ja, ist ja gerade praktisch, machen wir auch. Und dann kannst du halt einen Roman auch noch rausschicken, irgendwie sowas, ne?
Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall auch hier einige Einmischungen geben. Auf jeden Fall, LA Knight sollte in meinen Augen dabei sein. Roman ist da noch ein Goodie. Aber ich glaube auch allein wegen ESPN, ESPN wird schon ein Privatjet bereitstellen, dass Roman, egal auf welchem Punkt der Erde er gerade ist, ich weiß gerade gar nicht, wo Street Fighter gedreht worden ist, ehrlich gesagt, den wird man irgendwie einfliegen.
Duisburg, glaube ich.
Duisburg, ja, ganz klar. Schönster Platz der Welt. Und ich glaube, der ist gerade bei Meller irgendwie. Nein, aber we will see, was da drumherum noch gebacken ist. Und dann sind wir auch schon beim Main Event angekommen, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir 5 Matches. Wir wissen nicht, ob bei SmackDown eventuell noch was dazukommt, aber wir sind hier bei 5 Matches, haben John Cena und Brock Lesnar als Main Event. Brock Lesnar vor kurzem erst zurückgekehrt, natürlich nach dem Match von John Cena gegen Cody beim SummerSlam, der große Knall. Jetzt zuletzt dann auch Brock Lesnar natürlich bei SmackDown zugegen, hat sich hier mit R-Truth, mit Ron Cena angelegt, hat dem auch nicht nur ein paar Sprüche gedrückt, sondern vor allem auch dann F5 verpasst. Ich muss sagen, irgendwie ist Brock Lesnar in meiner Wahrnehmung ziemlich untergegangen, oder? Also erstmal nicht da, dann nur so angedeutet, dann war er da, dann war aber AJ Lee da und irgendwie war AJ Lee größer als Brock Lesnar, oder?
Ja.
Subjektive Wahrnehmung an der Stelle.
Also auch da natürlich, weil es halt auch das in dem Sinne das größere Comeback ist. Ne? Natürlich ist Brock Lesnar, müssen wir nicht drüber reden, Brock Lesnar ist der größere Name. Ist der, ne? Also das ist halt immer noch Brock Lesnar. Aber in diesem Moment mit dem Comeback nach 10 Jahren ist AJ Lee natürlich größer und ist halt auch ein Feel-Good-Moment, auf den sich viele Leute einigen können und auch Bock drauf haben. Deswegen bin ich prinzipiell bei dir. Ja, Brock Lesnar ist irgendwie so ein bisschen untergegangen, was das angeht. Trotzdem, du siehst ja auch hier, er steht im Main-Event. Es ist halt trotzdem der Draw schlechthin. Und ich glaube, auch hier hat man dann weniger Aufbau, weil der Aufbau ist einfach John Cena, Brock Lesnar, damals auch Suplex City, alles klar, Attacke.
Ja, John Cena, der sagt, ich habe ja Suplex City gegründet quasi, ich war da schon, ich kenne das und ja, ich habe Angst, aber ich kämpfe trotzdem, weil das ist das, was ich tue. generell natürlich kein großer Aufbau. Ne? Die beiden leben ja einfach vom Namen. Man wollte ja natürlich auch einen Brock Lesnar haben. Der passt natürlich auch gut zu ESPN, zu der Zielgruppe, allein aufgrund seiner Ringer- und der UFC-MMA-Vergangenheit mit dabei. John Cena, riesengroßer Name natürlich nach wie vor durch seine Hollywood-Kapriolen. Ja, was erwartest du dir jetzt hier vom Match, Kai? Das ist, glaube ich, auch nochmal die interessanteste Frage. John Cena auf den letzten Metern seiner Karriere, so muss man es ja wirklich sagen. Brock Lesnar jetzt nach langer Zeit wieder zurück im Ring. Was erwartest du dir hier? Bekommen wir hier ein zweites Suplex City? Wird es einfach nur ein Match werden, was aus German Suplexes, anderen Suplexes, F5s und AAs besteht?
Ich glaube schon, dass es stark in diese Richtung gehen wird. Also man wird auf jeden Fall Suplex City nochmal zurückholen. Ne? Allein, weil wir jetzt auch in den letzten Wochen gesehen haben, Cena-Matches, viele Anspielungen an vergangene Fäden, vergangene Gegner und auch hier natürlich mit Brock Lesnar das große, also Suplex City ist ja nochmal ganz anders groß geworden damals. Es ist ja einfach irgendwie gewachsen aus diesem Match und auf einmal war es auf jedem T-Shirt und Bestselling-Shirt und keine Ahnung was. Das hat ja Brock Lesnar nochmal auch auf einem anderen Level beliebt und groß gemacht. Und ich glaube auch hier, dass man damit spielen wird. Ich weiß nicht, ob man, also wir hatten ja damals das Extreme Rules Match zwischen den beiden mit Treppe werfen und Brock Lesnar springt übers Seil und sowas. Das kannst du natürlich hier jetzt nicht machen, weil du hast auch die Stipulation nicht. Deswegen ist ja der größte Callback, gibt's nochmal 16 German Suplexes, Suplessen. Ich glaube, damit wird man sehr viel spielen.
Deswegen, das meine ich ja. Und ich glaube auch, man wird hier den Weg gehen. Es gibt die Suplessen. John Cena, der kämpft, der versucht wieder aufzustehen, der kassiert, dann seine eigenen Wirkungstreffer setzen kann. Ich erwarte mir hier kein hochklassiges Match, sondern eher so ein Match, was natürlich von der Spannung getragen wird, was von den Charakteren getragen wird. Auch da dürfen wir nicht vergessen, beides Part-Timer, auch wenn wir John Cena natürlich jetzt dieses Jahr relativ regelmäßig gesehen haben. Nichtsdestotrotz ist da natürlich die körperlichen Limitationen sind auf jeden Fall da. Bei Brock Lesnar müssen wir auch mal sehen, der war jetzt lange Zeit nicht im Ring. Wie wird der sich hier einfügen? Aber ich glaube, der schmeißt Suplexen im Schlaf einfach. Und von daher mache ich mir da keine Sorgen. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht genau, was ich hier erwarten soll. Ich bin auch nicht so heiß auf dieses Match, wenn ich ganz ehrlich bin. Also,
nee,
das ist Da kommen ja einiges damit zusammen. Die Frage ist dann eben auch, wie geht man hier aus dem Ding raus? Also mit Brock Lesnar wird man noch mehr vorhaben, mit dem John Cena wird man weniger vorhaben. Was geschieht hier, Kai? Also wie geht das Match aus? Eigentlich müsste es ja Brock Lesnar gewinnen, so in dem Sinne, aber dann wird es auch für John Cena schwer, sich gleichzeitig wieder auf den letzten, wie viele Auftritte sind noch? 6? Da noch anderen Bereichen zu widmen, oder?
Also auch da natürlich, du hast immer noch den Bonus des John Cena. Ne? Also da kann man viel mitmachen, gerade auf dieser Farewell-Tour. Da bin ich fest von überzeugt, beziehungsweise haben wir das auch gesehen. Ne? Du kannst einfach sagen, also sollte John Cena hier verlieren und dann kommt er zurück und sagt, ja, aber ich will noch einmal und dann, keine Ahnung, dann kommt Cody Rhodes raus, der Gönner, der ist und sagt John Cena, kein Problem. Ich kämpfe nochmal gegen dich. Ne? So. Erhaben, lässt seinen Ring küssen von John Cena und dann ist alles wieder gut. ich glaube, das ist jetzt gerade in diesem Fall in der Wrestling-Logik das geringere Problem unter diesem Joker-Farewell-Tour. Ich sehe es aber auch wie du, eigentlich macht ja hier einen Sieg von Brock Lesnar. Was heißt Sinn? Also, der kam halt zurück, ne, sein erstes Match wieder, Brock Lesnar Zerstörer. Wäre jetzt auch komisch, wenn er verliert. Aber auch da, Brock Lesnar hat diesen Joke, den ich gerade bei John Cena gezogen habe, eigentlich die ganze Zeit. Der sagt dann, ja, aber ich bin halt Brock Lesnar. Wenn ich will, gewinne ich morgen den Rumble. Und ich meine wirklich morgen. Von mir aus machen wir für mich morgen einfach einen eigenen Rumble und den gewinne ich. Ne? Also eigentlich können hier beide gewinnen und beide verlieren und es tut keinem weh, weil beide ihr Standing haben. Mhm. Oder?
Ja, aber irgendwie brauchen wir ja einen Sieger und deswegen, ich tippe ja auf Lesnar, aber...
Ich tippe auch auf Lesnar, aber ich meine halt, auch von der Niederlage würde man halt nicht wehtun.
Nee, also eine Niederlage tut auch nicht John Cena weh. Die Frage ist halt eben nur, was macht man dann auf den letzten Metern dieser Farewell-Tour, ne? Wie kommt man da dann wieder raus, wenn er jetzt hier nochmal diese nächste Niederlage quasi hier einsteckt? Und dann, ich rechne eben auch hier mit einem relativ klaren Sieg dann für Brock Lesnar. Also Brock Lesnar wird jetzt nicht in John Cena einrollen oder sonst irgendwas, ne? Schauen wir mal. Aber ich bin, also das ist wirklich ein großes Fragezeichen. Und ich glaube auch, dass wir bei dem Match, das wird so ein Ding sein, da kann man hervorragend drüber streiten. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir da auch eventuell sogar sehr geteilte Meinungen hier im Podcast haben werden, je nachdem, wie das aufbereitet wird und wie das ausgeht. Möchtest du noch was zu dem Match sagen, Kai?
Ich glaube, das Ding wird trotzdem über 20 Minuten gehen, weil man hier auch sehr viel mit Zeit und Crowd-Interaction spielt. Ich glaube auch, dass ein John Cena sehr viel auf dem Boden liegen wird.
Das meine ich ja. Weißt, es gibt einen German Suplex, Brock Lesnar steht daneben, so, haha, guck dir an, hier, der ist kaputt, der John Boy, und John Boy klettert dann, der robbt über den Boden, zieht sich an den Seilen hoch und sagt, hier, komm, ne, you want some, come get some und so.
Ja.
Also deswegen, ich glaube auch, dass er hier nochmal leiden wird und in der Art und Weise, wie John Cena leidet und dann zurückfighten wird und erst dann aufstecken wird, wenn er gar nicht mehr kann. Weil das ist das, was er tut.
Ja.
Ab die Post. Let's go. Wie ist jetzt deine Vorfreude auf WrestlePalooza?
Durch diesen ESPN-Deal weiß ich halt nicht, was ich zu erwarten habe. Das ist das Schwierige dabei. Weil, also ich finde trotzdem für dieses große Event sind irgendwie 5 Matches auf der Card irgendwie nicht so viel. Also ich bleibe dabei, du hast diese 2 großen Matches, ja, auch Cody gegen, also ne, Punk, AJ Lee und sowas und John Cena gegen Brock Lesnar. Cody gegen Drew McIntyre ist zwar vom Namen her nicht verkehrt, hat aber halt gar keinen Aufbau. Ne? Mhm. Deswegen, da wird jetzt auch niemand emotional drin sein und sagen, ich kann kaum erwarten, dass die einander kämpfen. Und das hast du auch, bleibe ich trotzdem auch, das hast du auch bei Usos gegen Vision und das hast du aber auch bei Io Sky gegen Stephanie Vaquer. Mhm. Ne? Und das ist mein Problem. Und ich frage mich, wie wollen sie hier dieses Superlativ umsetzen mit ESPN-Deal und der muss richtig knallen? Die Frage ist, gibt's noch irgendwas,
ja,
was es knallen lässt, was nicht das Comeback von Roman Reigns ist, der jetzt 2 Monate nicht da war?
Ja, ist ja auch kein so richtiges Comeback, wenn man ehrlich ist, wie du schon sagst.
Nee, deswegen ja. Also
ist ja immer mal da, dann ist er wieder weg und dann überhaupt. Ja. Ich bin in erster Linie neugierig darauf, was man da auffahren wird. Wie anders wird diese Show aussehen? Wird es einen anderen Production Value geben? Welche Neuerungen wird man hier eingebaut haben? Mehr Drohnen, mehr Effekte, Onscreen, Statistics, wie du schon gesagt hast, und so weiter und so fort. Da bin ich gespannt drauf, wie man das aufbereiten wird von der Matchcard her. Liest sich das gut? Ich finde auch, dass es sich groß liest. Wie dann die Durchführung und die Ausführung ist, das werden wir dann Sonntag im Review-Podcast hier besprechen. Und dann hier auch nochmal der Hinweis, wir haben ja auch letzten Sonntag nochmal ein Update sozusagen rausgehauen in Richtung WrestleMania in Saudi-Arabien, haben da auch nochmal die kritischen Punkte noch einmal beleuchtet und haben da auch nochmal die Hintergründe beleuchtet, auch da natürlich nochmal reinklicken, reinschauen. Das lohnt sich auch auf jeden Fall. Kai, aber dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle durch, oder?
Ja, haben wir's.
Haben wir es, genau. Wie immer, wir hören uns wieder am Sonntag und dann eben mit den Reviews zu All Out auf der einen Seite und WrestlePalooza auf der anderen Seite. Ich kann nur sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ganz egal, ob ihr WWE schaut oder AEW schaut oder einfach beides und einfach einen ganz langen Wrestling-Abend, Wrestling-Nacht oder einen Wrestling-Sonntag genießt. Habt Spaß an dem, was ihr da tut. Und wir hören uns dann am Sonntag auf jeden Fall in alter Frische wieder. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.